Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wir gehen heute unter anderem der Frage nach, warum eine 13-Jährige während des Unterrichts in ihrer Schule in Hagen tagelang auf dem Schulhof saß und warum eine akademische Ausbildung, die in Deutschland seit über 150 Jahren fast unverändert praktiziert wird, jetzt endlich reformiert werden sollte. Um welches Fach es sich dabei handelt, das erfahren Sie gleich hier bei Campus und Karriere. Dass Schülerinnen und Schüler öffentlichkeitswirksamen Protest mitunter ziemlich gut beherrschen, das wissen wir spätestens seit Greta Thunbergs Schulstreik fürs Klima. Zwar noch nicht weltweit, aber doch in ganz Deutschland erregt seit einigen Tagen eine andere Protestaktion große Aufmerksamkeit. An einer Realschule in Hagen, da hat sich eine Siebtklässlerin geweigert, zusammen mit Ungeimpften in stickigen Klassenräumen zu sitzen. Stattdessen hockte sie sich lieber Open Air auf den Schulhof bei eiskalten Temperaturen. So hatten sich die Schulbehörde und auch das Land den Unterrichtsstart nach den Weihnachtsferien eigentlich nicht vorgestellt. Der Fall ist mittlerweile zum Politikum geworden, berichtet mein Kollege Kai Rüßberg.
Es ist eisig an diesem Morgen. Reife überzieht den Asphalt im Schulhof, der einige Tage lang Klassenraum einer 13-jährigen Schülerin war. Inzwischen sitzt das Mädchen aus der 7. Klasse aber ganz allein in einem leeren Raum in der Hagener Heinrich-Heine-Realschule. Innen ist es warm und eng. Zum Schulschluss drängen sich hunderte Kinder, die nach Hause wollen. Corona-sichere Abstände lassen sich in der Schule nicht umsetzen. Und viele Schüler und Schülerinnen kommen deshalb jetzt nach den Ferien mit großen Sorgen, berichtet Schulleiterin Corinna Ostmann.
Wir merken das bei unseren Kindern, dass die große Angst haben, also viele von denen. Und dass die Pandemie bei denen große Sorgen auslöst, sich anzustecken, Familienangehörige anzustecken. Dass man nicht absehen kann, was das für Folgeerkrankungen nach sich zieht. Das ist bei ihr eben sehr ausgeprägt und ich finde das wichtig, dass sie darauf aufmerksam macht.
Laut Schulleitung wurden weitere Interviews untersagt, auch mit der betroffenen Schülerin. Am Vortag hatte sie noch mit einem Reporter des WDR über ihre Sorgen gesprochen.
Sehr viele Schüler und Schülerinnen haben alles mitgemacht, ohne zu murren. Die ganzen Stress von Quarantäne über vielleicht auch Verlust in der Familie bis hin zur ständigen Angst vor der Erkrankung und dann auch noch Angst vor den Mutanten. Und nun werden wir hier einfach hingesetzt, obwohl wir alles mitgemacht haben und werden quasi durchseucht.
Durch die neue, noch ansteckendere Corona-Variante Omikron droht nun, dass sich das Virus noch schneller ausbreitet als im vergangenen Jahr. Nur 4 Tage nach den Weihnachtsferien sind bereits 7 Kinder in Quarantäne. Doch es geht der 13-Jährigen nicht nur um ihre Altersgenossen. Sie sagt, auch Lehrer müssen sich impfen lassen und hofft, dass ihre Aktion auf dem Schulhof Nachahmer findet.
Mein eigentliches Ziel wäre es, dass in ganz Deutschland alle Schülerinnen, Schüler, Lehrer, dass die ganze Schule sich impfen lässt.
Davor, dass sich der Schülerprotest ausbreitet, hat die Landesschulbehörde große Sorgen. Denn die Forderungen der 13-Jährigen ließen sich gar nicht umsetzen. Der Sprecher der Bezirksregierung betont, es handele sich nur um einen akuten Einzelfall. Und auch Reinhard Goldbach, Leiter des Jugendamts, hält es nicht für möglich, Impfungen für alle anzuordnen.
Die Entscheidung kann man nicht vorschreiben und wir werden keine 100%-Marke erreichen. Sie bezieht es ja auch auf Lehrer, die möglicherweise nicht geimpft sind. Vielleicht kommt da noch mal eine andere Regelung. Aber dass alle, die im Klassenverbund sind, geimpft sein werden, ist ja eher unwahrscheinlich, dass dieser Zustand erreicht wird.
An der Hagener Realschule sind die Meinungen geteilt. Vielen Schülern und Schülerinnen ist es wichtiger, den Unterricht persönlich zu besuchen, als wieder im Fernunterricht zu landen. Und auch diese Eltern haben nur wenig Verständnis für die 13-Jährige.
Wir können ja nicht aufhören zu leben, weil wir eine Pandemie haben. Das funktioniert nach meiner Meinung her nicht. Ja, aber dementsprechend kann man sich ja mit einer Maske schützen. Die Kinder tragen auch Masken. Dann muss sie halt ihren eigenen Schutz zusehen. Aber anstecken kann sie sich auch draußen.
Warum alle Kinder gehen? Wenn das so schlimm wäre, dann würden die anderen auch nicht gehen. Aber wo sind wir sicher? Dann darf man gar nicht raus.
Nachdem sowohl die Bezirksregierung als auch das Jugendamt angekündigt hatten, mit Zwangsmaßnahmen einzugreifen, gibt es für die Schülerin zunächst ein Einzelzimmer, so Goldbach.
Wenn aber jetzt wie in dieser Situation das Kind sagt, deshalb möchte ich nicht in die Schule gehen, aber ich möchte am Unterricht teilnehmen, Da muss es eine andere Lösung geben, wo dann auch vielleicht abweichend von der allgemeinen Regelung der Distanzunterricht ermöglicht wird. Dann kann man beides unter einen Hut bringen.
Eine echte Lösung für den Protest der 13-Jährigen gegen die allgegenwärtige Ansteckungsgefahr in der Schule ist nicht in Sicht. Sollten sich weitere lernwillige, aber besorgte Schülerinnen und Schüler anschließen, ist unklar, wie darauf reagiert werden könnte.
Kai Rüßberg berichtete aus Hagen.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung. Akademische Nischenfächer, da gibt es ja ein paar davon. Eins allerdings wird fast ausschließlich an Polizeihochschulen betrieben, die Kriminologie. Wundert einen erstmal nicht mehr. Und in der Kriminologie, da geht es eben um all ihre Erscheinungsformen von Kriminalität, um die Ursache für sozial abweichendes Verhalten und um den gesellschaftlichen Umgang damit. Und für die Rechtswissenschaften, die das sozusagen als Übergebiet betreuen, ist dabei besonders wichtig, wie man mit Aspekten wie Strafe, Strafzumessung und der Wirkung von Strafe umgeht und was sich darüber forschend herausfinden lässt. Aber es gibt weiteren Klärungsbedarf und der betrifft das Fach selbst. Judith Koch berichtet.
Losgelöst von ihrer Funktion für das Strafrecht verschwimmt die Kriminologie zu einem unscharfen Gebilde.
Einige, die selbst Kriminologie betreiben, sprechen der Kriminologie diesen eigenständigen Status ab.
Andrea Kretschmann, Professorin für Kultursoziologie an der Leuphana-Universität Lüneburg, betrachtet die Kriminologie durch eine kulturtheoretische Linse.
Kriminalität erschließt sich erst durch den jeweiligen methodischen Zugang.
Kriminologie steht unter dem Einfluss der Politikwissenschaft, Kulturwissenschaft, Geschichte, Sozialpsychologie und Soziologie. Sie ist dadurch stark interdisziplinär und hat in ihrer Forschungsgeschichte zahlreiche Brüche erlebt.
Wir haben erste Anfänge, so auch zu Zeiten der Aufklärung, als es überhaupt darum ging, um Strafzwecke, um eine Kritik an den Missständen in der Praxis, an Justizwillkür, an den Zuständen in Gefängnissen. Das wird dann abgelöst von einer sehr stark biologisch orientierten Kriminologie, die dann eigentlich eins zu eins auch einging in die Rassenideologie der NS-Zeit, also Stichwort der geborene Verbrecher. Und dann muss man sagen, gibt es wieder einen Bruch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Kriminologie passiert seitdem vor allem in den USA.
In Deutschland, vor allem den Rechtswissenschaften zugeordnet, war Kriminologie im angloamerikanischen Raum schon immer soziologisch verankert, sagt Gina Wollinger, Professorin für Soziologie und Kriminologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Der sozialwissenschaftliche Bezug habe dazu geführt, dass im anglophonen Raum mehr empirische Sozialforschung im Bereich der Kriminologie betrieben wurde. In Deutschland hat sich diese Entwicklung langsamer vollzogen. An deutschen Universitäten fristet die Kriminologie ein Nischendasein. Gerade einmal 3 bieten das Fach im Master an. Kriminologisch geforscht und gelehrt wird hauptsächlich an Polizeihochschulen und Polizeiinstitutionen. Anders als die Kriminalistik, die etwa Profiling beinhaltet, vermittelt die Kriminologie ein theoretisches Hintergrundwissen.
Aber ich glaube, es spielt ja sehr stark in die Praxis rein. Denn je nachdem, was ich für Annahmen darüber habe, warum Jugendliche kriminell werden, warum der Jugendliche X bei H&M was geklaut hat, wie ich das einordne, je nachdem handle ich natürlich auch.
In Deutschland wie in Frankreich galt Forschung zu Themen, die heute der Kriminologie zugeordnet werden, etwa das Justizsystem, lange Zeit als unwissenschaftlich. Andrea Kretschmann.
Wenn man von der Kriminologie spricht und danach fragt, was die Kriminologie ist, man dann sehen muss, dass es eigentlich 2 Kriminologien gibt. Eine Kriminologie, die eine staatsnahe Kriminologie ist, die von Staaten selber betrieben wird oder von Instituten, die staatsnah sind. Und auf der anderen Seite gibt es eine Kriminologie, die stark sozialwissenschaftlich ausgerichtet ist und die andere Fragen stellt, die Fragen der Grundlagenforschung stellt.
In den 1970ern und 80ern entstanden, hat diese sozialwissenschaftlich ausgerichtete Kriminologie der staatsnahen Kriminologie zu mehr Reflexivität verholfen. Aber es geht noch mehr. Im angloamerikanischen Raum ist Kriminologie nicht nur eine eigenständige Wissenschaftsdisziplin, sondern wird als Criminology and Sociology in Kombination mit der Soziologie beforscht und gelehrt, auch im Bachelor. Für Dean Wilson, Professor für Kriminologie an der Fakultät für Soziologie an der englischen University of Sussex, ist diese Kombination logisch.
Es gibt aktuell ein großes Interesse an Bereichen wie der Migrationskontrolle als Thema kriminologischer Untersuchungen. aber auch im Bereich der sogenannten grünen Kriminologie, die sich mit Umweltzerstörung befasst. Die Disziplin selbst wird also breiter.
Eine stärker sozialwissenschaftlich ausgerichtete Kriminologie, auch außerhalb von Polizeihochschulen, hält Gina Wollinger auch bei uns für sinnvoll.
Natürlich wäre es wünschenswert, wenn Kriminologie auch stärker an soziologischen Lehrstühlen auch verhaftet wäre in Deutschland. Ich glaube nicht, dass man Kriminologie nur im polizeilichen Bereich lernen kann, weil Kriminologie einfach auch noch in Universitäten mehr diese Interdisziplinarität sich widerspiegeln würde von Kriminologie und sich gerade die Sozialwissenschaften, Psychologie da mehr öffnen würden und wir da ein bisschen breiter aufgestellt wären in Deutschland.
Judith Koch über das Studien- und Forschungsfach Kriminologie. Wie wir gehört haben, bewegt sich da ja gerade einiges. Bei einem anderen Fach dagegen ist zumindest historisch nicht allzu viel Bewegung zu beobachten. Seit 1869, also seit 153 Jahren, gilt in der Rechtswissenschaft das Prinzip der zweistufigen Ausbildung. Erst ein Jurastudium, danach ein zweijähriges Referendariat. Daran haben auch die Bologna-Reformen in den vergangenen zwei Jahrzehnten nichts geändert. Trotzdem könnte und sollte man über die eine oder andere Veränderung ja mal nachdenken, sagen viele JuristInnen. Der Verein Jurreform startet dazu am Montag eine große Umfrage. Er möchte wissen, welche Veränderungen sich die meisten denn überhaupt wünschen. Ann-Kathrin Jeske berichtet.
Wenn man Jura studiert, hört man aus allen Ecken, von Professoren hin zu wissenschaftlichen Mitarbeitern, über Organisationen, dass dieses Studium reformiert werden soll. Also das heißt, die Debatten laufen parallel, aber nicht geeint.
Arne Wegner hat das Jurastudium vor 3 Jahren beendet. Gerade macht der 31-Jährige mit dem Referendariat den zweiten praktischen Teil der Ausbildung in einer großen Wirtschaftskanzlei in Brüssel. Und er engagiert sich im Verein Jurreform. Der Verein will eine Reform der juristischen Ausbildung erreichen.
Wir wollen es zu einer positiven Lernerfahrung machen, wo Studierende nicht im zweiten Semester schon fragen, ist das examensrelevant, sondern fragen, interessiert mich das? Möchte ich da weiter reingehen?
Mit einer Online-Umfrage will der Verein im ersten Schritt herausfinden, für welche Reformideen es die größten Mehrheiten gibt. Ab dem 17. Januar sind Jurastudierende, Referendare, ProfessorInnen, aber auch Anwältinnen und Richter dazu aufgerufen, über 44 Fragen abzustimmen. Auf einer Skala von 1 bis 5 können sie dann beispielsweise bewerten, ob ein digitales E-Examen eingeführt werden oder der Prüfungsstoff reduziert werden soll. Aber auch, ob ein Bachelorabschluss in das Studium integriert werden sollte, steht zur Debatte. Denn vor allem die Noten in den 6 Examensklausuren, die ganz am Ende des Studiums geschrieben werden, entscheiden über die Abschlussnote. Wer 5 oder 6 Jahre erfolgreich studiert hat, aber im Examen durchfällt, hat nur das Abitur. Hätten die Studierenden vor dem ersten Staatsexamen wenigstens schon einen Bachelorabschluss, würde das viele entlasten. Genauso wie die Idee, im Examen Hilfsmittel, also juristische Kommentare, zuzulassen.
Die Klausurerfahrung im ersten Examen ist fernab der Praxis, denn wir müssen eine Klausur lösen, die 5 BGH-Richter beispielsweise in langen Beratungen einer Lösung zugeführt haben, die über Wochen hinweg dauerte. Und wir müssen 5 Stunden lang ein an der Realität skizziertes Problem ähnlich dieser BGH-Richter lösen.
Allerdings ohne dafür in juristischen Datenbanken nachzuschlagen, welche Ansichten es zu diesen Rechtsstreitigkeiten in Literatur und Rechtsprechung gibt. Kein Anwalt und keine Richterin bearbeitet so in der Praxis Fälle. Die Forderung, in der ersten juristischen Prüfung auf solche Nachschlagewerke zurückzugreifen, mag für Außenstehende kleinteilig klingen, tatsächlich aber würde sie die juristische Ausbildung vom Kopf auf die Füße stellen. Der Widerstand dürfte deshalb entsprechend groß ausfallen, wie der Juraprofessor Sebastian Omlor von der Universität Marburg erklärt.
Es geht darum, dass man das System des Gesetzes verstanden hat und dann eigenständig in der Lage ist, auf neue Sachverhalte, die man vorher vielleicht gar nicht kannte und die in der Klausur gestellt werden, dann anzuwenden. Weil das ist auch nachher in der Praxis ein Teil der Herausforderung. Man stelle sich vor, man steht in einem Gerichtssaal als Anwältin oder Anwalt und ist in einer Situation, dass die Gegenseite irgendwas Neues vorbringt. Und man muss jetzt reagieren. Da hilft es nicht, wenn ich erst rufe, ich muss jetzt mal in der Datenbank noch nachschauen, sondern dann muss man natürlich eigenständig denken können.
Dennoch findet auch Sebastian Omlor die Kampagne von Jurreform gut, denn eine Reform der Ausbildung ist auch aus seiner Sicht notwendig. Tatsächlich gibt es wohl kaum JuristInnen, die den Reformbedarf leugnen. Seit der Einführung der zweistufigen Ausbildung aufgeteilt in Studium und Referendariat 1869 hat sich nur wenig geändert. Selbst die Bologna-Reform, bei der in den meisten Studiengängen in Deutschland die Abschlüsse Bachelor und Master eingeführt wurden, ging an der Rechtswissenschaft vorbei.
Das liegt zum einen daran, dass Juristinnen und Juristen klassischerweise etwas konservativer sind als der Rest der Welt. Das liegt aber auch daran, dass das, was wir in Deutschland entwickelt haben, sich einfach in Teilen auch sehr gut bewährt hat.
Die Frage, hinter welchen Reformideen am Ende eine Mehrheit steht, dürfte deshalb spannend werden.
Das Bild von der Wissenschaft im Elfenbeinturm, das ist alt und es ist auch zu großen Teilen mittlerweile falsch. Denn dass die Wissenschaft in unserem Alltag eine riesige Rolle spielt, das merken wir nicht erst seit Corona. Corona ist aber gerade ein gutes Beispiel dafür, dass wir auf ExpertInnenwissen angewiesen sind, in diesem Fall aus der Virologie. Und es ist ja auch klar, wir können nicht alle, jede wissenschaftliche Disziplin in all ihren feinen Verästelungen beherrschen und verstehen. Aber wir können dazu lernen, täglich ein kleines bisschen, und bei diesem Gedanken setzt das sogenannte Wissenschaftsjahr an. So nennen das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Initiative Wissenschaft im Dialog ein Programm, das jedes Jahr im Januar startet und eine wissenschaftliche Disziplin oder ein aktuelles Wissenschaftsthema in den Mittelpunkt nimmt. Heute war Startschuss für das Jahr 2022 und das steht unter dem Motto »Nachgefragt«. Da lassen wir uns natürlich nicht lange bitten und fragen nach bei meiner Kollegin Thekla Jahn, die sich die Auftaktveranstaltung angeschaut hat. Frau Jahn, was verbirgt sich hinter diesem erst einmal etwas kryptischen Titel »Nachgefragt«?
Ja, das diesjährige Motto ist ein ganz ungewöhnliches. Zum allerersten Mal sollen die Bürger, soll die Zivilgesellschaft ihre Ideen und Fragen an die Wissenschaft einbringen und deshalb das Motto »Nachgefragt«. In den vergangenen Wissenschaftsjahren ging es ja immer darum, Brücken zu bauen von einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen hinein in die Gesellschaft. Also da gab es ein Wissenschaftsjahr, in dem drehte sich beispielsweise alles um Physik oder um Chemie oder es ging ein Jahr lang um die Geisteswissenschaften. Im Laufe der mehr als 20 Wissenschaftsjahre, die es mittlerweile schon gibt, wurde dann aber klar, die Wissenschaftsthemen müssen breiter und interdisziplinär gedacht werden, damit sie möglichst viele Menschen erreichen. Es müssen gesellschaftlich relevante Themen auftauchen, wie künstliche Intelligenz oder die Arbeitswelt der Zukunft oder im vergangenen Jahr die Bioökonomie. Aber die Wissenschaftsjahre waren alle bislang doch immer eine Art Einbahnstraße. Die Wissenschaft begab sich hinein in die Gesellschaft. Und in diesem Jahr nun soll es zum ersten Mal ein beidseitig befahrbarer Boulevard werden, auf dem sich Wissenschaft und Bürger begegnen. Katja Becker, die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, machte bei der Auftaktveranstaltung heute Vormittag deutlich, dass unsere Gesellschaft natürlich die Erkenntniskraft der Forschung braucht, aber letztlich erreicht Wissen nicht viel, wenn die gesellschaftliche Akzeptanz und Begeisterung für dieses Wissen fehlt.
Es braucht Bürgerinnen und Bürger, die nachfragen, die verstehen wollen, die auch Vorbehalte formulieren und kritische Fragen stellen. Und es braucht umgekehrt Forschung, die sich nicht damit begnügt, Wissen bereitzustellen, sondern die Sorge dafür trägt, wie dieses Wissen in der Gesellschaft wirkt, die Verantwortung für das Gemeinwohl übernimmt und die ebenso beherzt, wie sie forscht, auch in den Dialog über diese Forschung mit Bürgerinnen und Bürgern eintritt, ja, dieses Gespräch aktiv sucht.
Ja, und damit ist das Ziel beschrieben. Es klingt aber auch schon an, dass es nicht immer leicht sein wird, sich zu verständigen.
Es geht um Wissenschaftskommunikation, das hören wir hier, das ist das Stichwort und das ist natürlich in unserer Gesellschaft zentral. Da gibt es ja etliche Formate, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Diskussionsrunden, Ausstellungen. Wie soll denn in diesem neuen Wissenschaftsjahr der Bürger oder die Bürgerin selbst aktiv werden und nachfragen können?
Zentral im Wissenschaftsjahr 2022 ist ein Ideenlauf, das heißt eine Mitmachaktion. Ab sofort kann jeder seine, ihre Fragen stellen, also etwa, wie lange hält die Erde uns noch aus? Oder wie viel wiegt Schwerelosigkeit eigentlich? Oder, und das finde ich ganz interessant, warum ist man abends nie so müde wie morgens? Aus diesen Fragen, die bis Mitte April auf der Webseite des Wissenschaftsjahres 2022 eingehen, entsteht dann ein Ideenpool. Und dabei spielen sogenannte Citizen- und Science-Panel eine besondere Rolle, die aus engagierten Bürgern und renommierten Wissenschaftlern zusammengesetzt sind und die die Fragen gemeinsam bearbeiten und die Diskussionsergebnisse dann im Herbst weiterreichen als Anregung und Impuls für Forschung und Forschungspolitik in Spee. Nur wer zuhört, hat die Chance, seine Perspektiven zu erweitern und Denkanstöße mitzunehmen, betonten heute die Bundesbildungsministerin und die Präsidentin der DFG. Und genau das wolle man in diesem Jahr.
Ist ja eine charmante Idee, dass man sagt, wir wollen da Bevölkerung und Forschung gewissermaßen zusammenbringen und ins Gespräch bringen, in den Dialog bringen. Von wem ging denn die Initiative aus? Wer hatte da die Grundidee?
Ja, den Impuls für das Wissenschaftsjahr nachgefragt, den gaben europäische Nachbarländer, die Niederlande und Irland. Dort wird versucht, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik nachhaltig zusammenzubringen. Professor Huub Dijsselbloem, Wissenschaftstheoretiker an der Universität Amsterdam, hat heute Morgen von einem durchschlagenden Erfolg von verschiedensten Beteiligungsformaten berichtet. Ja, und ich habe ihn dann gefragt, was lässt sich denn daraus lernen für unser Wissenschaftsjahr in Deutschland? Huub Dijsselbloem. Ja, er sagt, was als Frage beginnt, kann sich zu einem interessanten Dialog entwickeln und da muss man dranbleiben, eine Infrastruktur entwickeln, die auch nachhaltig ist. Forscher und Bürger zusammenzubringen, das braucht einfach Zeit. Deshalb rät er nicht nur Fragen entgegenzunehmen und sie als solche zu beantworten, sondern größere Zusammenhänge zu erkennen und daraus Projekte zu entwickeln, die je nachdem 5 bis 10 Jahre dauern können. Ja, und dann hat er noch einen Hinweis an die Forscher und Forscherinnen selber, die sprechen häufig nicht so gerne in der Öffentlichkeit. Sie haben manchmal Angst, ihre Visionen seien unverständlich oder gingen zu weit. Da sei Zivilcourage gefragt von Seiten der Wissenschaftler. Also Mut zum Gespräch auf beiden Seiten.
Thekla Jahn über das Wissenschaftsjahr 2022, das heute gestartet ist. Und wenn Sie sich beteiligen möchten, wenn Sie nachfragen möchten, selber sich einmischen, wissenschaftsjahr.de, da finden Sie die Möglichkeit, sich durchzuklicken und die entsprechenden Fragen zu formulieren. Vielen herzlichen Dank. Das war Campus und Karriere für heute mit Armin Himmelrath. Danke, dass Sie dabei waren.